Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcasts. Heute ja eine etwas andere Folge, ein bisschen was Besonderes. Sie sehen schon, ich habe zwei Gäste. Einmal die Lisa zu meiner Rechten. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns tatsächlich sehr. Du stellst dich gleich nochmal vor. Du bist ja Praktikantin seit ein paar Wochen bei uns.
Genau, ja. Also ich bin Praktikantin hier in der Redaktion seit Anfang September. Und ich studiere eigentlich internationale Wirtschaft und Entwicklung. Und bin 19 Jahre alt. Und ich war eben als Schülerin schon mal hier mit 14 Jahren. Und bin froh, dass ich dann wieder hier sein darf.
Gefällt es dir denn hier?
Ja, also ich konnte schon echt viel lernen, auch über Excel und sowas. Aber auch viel über die Börse zum Beispiel, viel Sinnvolles, was ich jetzt davor nicht wusste. Und eben auch durch deinen Finanzratgeber habe ich auch viel gelernt, zum Beispiel über Steuern und so, was ich jetzt einfach davor in der Schule oder so nicht gelernt habe.
Super. Genau, wir haben ja einen bestimmten Anlass heute zu dem Gespräch. Wir sprechen über das neue Buch vom Herrn Nützel, der Finanzratgeber für den Start ins Leben. Und das soll das Thema heute sein. Das Buch ist brandneu aus der Druckerei raus. Und Timo, wir werden es auch gleich einmal direkt einblenden. Es gab ja einen Tweet vor jetzt ungefähr genau 10 Jahren, im Jahr 2015 ist das gewesen. Die Zuschauer sehen es jetzt auch gerade. Da hatte ja eine junge Frau auf Twitter mal geschrieben, ich komme jetzt quasi frisch aus der Schule, ich kann eine Gedichtsanalyse in Deutsch durchführen, habe aber nichts über Steuern, über Finanzen etc. irgendwas in der Schule gelernt. Und das war ja damals, glaube ich, so ein bisschen bei dir so dieser ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, da muss man irgendwas machen, da muss man irgendwas tun.
Genau, ich habe es damals auch im Fernsehen gesehen, dieser Tweet, damals war es ja noch Twitter, heute X, ist wirklich durch die Decke gegangen, auf sämtlichen Kanälen, in Morningshows, überall war dieser Tweet zu sehen, jeder hat drüber gesprochen und zu der Zeit war ich selber gerade noch in der Schule und habe mir gedacht, ja, das Mädel hat echt recht, ich lerne so viele Dinge, die per se jetzt nicht verkehrt sind oder auch wichtig sind, aber um jetzt mein eigenes Leben zu gestalten, gerade wenn ich dann aus der Schule rauskomme und selber eine Wohnung brauche, das Arbeiten anfange, mir fehlt es an allen an Wissen und da habe ich gedacht, Mensch, da könnte man eigentlich ein Buch schreiben. Gut, damals noch Schüler, hatte ich noch 10.000 andere Sorgen, als jetzt Buchautor zu werden, aber die Idee war weiterhin in meinem Kopf drin und ja, hier hatte ich jetzt glücklicherweise die Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben und freue mich, dass es jetzt endlich da ist.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, dass das Buch da ist. Wir haben es ja, wie gesagt, schon gelesen und wir wollen über das Buch heute sprechen. Und deswegen haben wir auch die Idee gehabt, dass die Lisa heute dabei ist, weil du bist ja frisch aus der Schule, du studierst ja jetzt, hast du gerade schon erzählt. Und ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange aus der Schule raus und der Timo ja auch nicht, wir sind ja auch noch ziemlich jung. Ja. Und du bist noch ein bisschen älter als ich. Nee, aber wir wissen es natürlich auch beide. Ja? In der Schule gibt es wirklich fast überhaupt gar nichts an finanzieller Bildung. Und deswegen hatten wir halt gedacht, wäre natürlich eine gute Perspektive, das mal von dir zu sehen, gerade als sehr junger Mensch, der gerade frisch aus der Schule kommt. Was muss ich wissen? Natürlich auch zum Thema Börse. Das ist ja hier beim Aktionär natürlich unser Hauptthema. Und ich würde vielleicht sagen, dass wir starten mit dir, Timo. Und du hast ja ein paar Fragen rausgeschrieben. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein lockeres Gespräch über das Buch heute.
Sehr gerne.
Super. Dann kannst du gerne anfangen heute.
Genau, ja. Also ich fand es erstmal sehr schön, das Buch zu lesen, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe es in der Schule, obwohl ich im Wirtschaftszweig war, auch echt wenig gelernt über jetzt so Finanzielles. Klar, so wie macht man jetzt einen Buchungssatz oder so, das weiß ich schon. Aber halt nicht, wie macht man eine Steuererklärung oder was muss ich jetzt bei einem Mietvertrag oder Handyvertrag so genau beachten. Und das weiß man einfach nicht, obwohl es jetzt echt gut wäre zu wissen, jetzt wo man erwachsen ist und sich eigentlich selber um sowas kümmern müsste. Ja. Wie war dann so dein Start in dein finanzielles Leben quasi mit frisch 18?
Also mein ganzer finanzieller Werdegang ist, glaube ich, jetzt ein bisschen anders als bei den normalen. Also ich fange mal von ganz vorne an. Also ich war auch auf dem Gymnasium, habe dort auch Wirtschaftsunterricht gehabt. War für mich aber, wie du auch gesagt hast, jetzt nicht befriedigend. Man hat irgendwelche Buchungssätze, lernt formell, wie ein Kaufvertrag funktioniert. Das ist alles gut und schön, auch wichtig. Ich möchte es gar nicht kleinreden, aber die wirklich wichtigen Dinge, die einen weiterhelfen, haben gefehlt. Nichtsdestotrotz hat der Unterricht dazu geführt, dass sich Interesse für Wirtschaft, dass sich das Interesse immer mehr geweckt hat und ich mich dann selber auch meiner Freizeit damit beschäftigt habe. Und damals noch ganz blauäugig habe ich Wirtschaft sofort mit Börse verbunden, was zum Glück mein großes Los war, weil mich das jetzt in meinen jetzigen Beruf gebracht hat, weil das Interesse immer geblieben ist. Börse, Aktien, alles, was was quasi sich an den Märkten bewegt, das hat mich sofort begeistert. Ich hatte keine Ahnung davon, habe mir zig Bücher gekauft, habe das alles nebenbei gelesen und so immer weiter Wissen aufgebaut. Und für mich war dann auch relativ schnell der Entschluss klar, dass ich dann nach dem Abi mit Wirtschaft auch weitermache. Gesagt, getan. Auch da war das Grundinteresse für Finanzen, für Altersvorsorge und so weiter und alles, was dazugehört, da. Habe mich dann selbstständig gemacht als Finanzberater, habe während des Studiums 2 Ausbildungen gemacht bei der IHK, einmal zum Finanzanlagenfachmann und zum Versicherungsfachmann. Quasi all das Wissen, das man braucht, um jemanden beraten zu können, um jemanden Produkte verkaufen zu können. Und ja, über diese Erfahrungen bin ich absolut dankbar. Ich konnte viel lernen zum Studium, ergänzend zum Studium. Viele Sachen haben sich natürlich gedoppelt oder man konnte sie auch wirklich direkt anwenden. Das war echt eine tolle Zeit. Und des Weiteren hat es mir natürlich auch gezeigt, als ich beim Kunden war, oh, da gibt es wirklich viel zu machen. Gerade bei jüngeren Kunden, die jetzt genau diese Zielgruppe von dem Buch sind, haben gerade eine Ausbildung begonnen, stehen da und wissen nicht, was sie brauchen, welche Versicherung sie brauchen, wie sie Geld anlegen. Das war wirklich die Ausnahme, dass wirklich mal ein Kunde da saß, der wusste, was wichtig ist, was er braucht oder der überhaupt schon irgendwas hatte. Und auch das hat mich dann jetzt wiederum bestärkt, das Buch zu schreiben.
Ja. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt quasi nochmal direkt aus der Schule kommen würdest, was würdest du vielleicht sagen, wäre das Mindestmaß, was man mal in der Schule erlernen sollte, damit man, ich sag mal, nicht ganz so einen holprigen Start ins Leben hat?
Also, was uns ja alle, gerade in unseren, besonders in unseren, in unserer Generation beschäftigt, ist das Thema Altersvorsorge, Rente. Am Anfang, vor 10, 15 Jahren, war es jetzt noch nicht so publik, dass das mit der Rente schwierig werden könnte. Inzwischen liest man es eigentlich an jeder Ecke. Es ist auch angekommen bei der jüngeren Bevölkerung. Man muss was tun. Und gerade das ist einer der wichtigsten Sätze, den werde ich wahrscheinlich auch im heutigen Gespräch noch öfters wiederholen, früh anzufangen. Deswegen das Wichtigste, früh anfangen mit ETF-Sparplänen oder anderen Anlageprodukten. Wichtig ist einfach nur anfangen.
Ja. Du hast ja jetzt gerade schon so ETF-Sparpläne und so angesprochen. In deinem Buch erklärst du auch so einzelne Begriffe. Was ist denn so deiner Meinung nach der Begriff, der am häufigsten falsch verstanden wird? Weil es ist ja schon sehr komplex, wenn man es jetzt auch nicht so krass in der Schule hatte.
Ja.
Es wird immer mit so Wörtern umhergeschmissen, gerade in Social Media.
Es gibt ja auch eine Menge Fachbegriffe an der Börse. Ja,
so ist es. Also ich habe mein Buch bewusst so geschrieben und auch so formuliert, dass auch komplette Einsteiger dieses Buch lesen können und auch verstehen können, was ganz wichtig ist, verstehen können. Da erkläre ich natürlich auch solche Begriffe, was ein ETF ist und so weiter und so fort. Auf deine Frage zurückzukommen, was oft verwechselt wird, ist mir wirklich häufig begegnet, ist der Unterschied zwischen Sparen und Investieren. Diese Begriffe werden meistens wirklich wild durcheinander geworfen. Sparen bedeutet auf Konsum verzichten und Geld anzusparen. Wortwörtlich anzusparen. Das passiert dann meistens in relativ konservativen Geschichten wie Girokonten, Sparkonten, quasi das Gegenteil von investieren. Investieren ist wirklich das Ersparte herzunehmen, um eine Rendite zu erwirtschaften, sprich sein Geld zu vermehren. Aber auch da, selbst da gibt es auch wieder das Problem, selbst investieren wird falsch verwendet. Jeder kennt wahrscheinlich den Satz, ich investiere in meine Zukunft und kaufe ein Eigenheim. Das ist nicht die Definition von investieren. Ich möchte ja einen Ertrag aus meinem Geldeinsatz haben. Wenn ich mir aber ein Eigenheim kaufe, in den meisten Fällen auf Kredit, habe ich ja dadurch keinen Ertrag, sondern im Gegenteil. Ich habe Tilgung und Zinsen zu erbringen und das ist kein Investment.
Ja, was ja im Endeffekt, wenn man es so sieht, fast sogar das negative Bild, ich sage mal jetzt zum normalen Aktieninvestment, die ja dann oder einem ETF, wenn er möglicherweise monatlich ausschüttet, ist ja quasi genau das Gegenteil dann dazu. Grundsätzlich, wir haben ja jetzt den Schüleraspekt angesprochen, junge Leute, aber wen ist das Buch denn noch? Also wir haben es jetzt gesagt, klar, wenn ich gerade aus der Schule komme, dann stehe ich quasi vor einer blanken Wand und weiß noch nichts. Aber es ist natürlich auch bestimmt für Leute, die natürlich ein bisschen was wissen, ja, die dies und jenes schon mal gehört haben, die vielleicht auch schon mal über das Thema Börse natürlich vielleicht ein bisschen was gehört haben, die können das dann natürlich auch lesen, weil darauf vielleicht auch schon auf einem gewissen Grundwissen dann eine Basis, ja, ich sag mal, bei den meisten Leuten ja eigentlich vorherrscht, auf die man dann aber drauf aufbaut, ne?
Also ich sag's mal so. Alles, was Geld umfasst, was ich versuche mit meinem Buch irgendwie diese Lücken zu füllen, die wenigsten können alle Bereiche abdecken, wenn man jetzt nicht speziell in diesem Bereich arbeitet oder man zig Bücher gelesen hat etc., erreicht man Mitte, Ende 20 Jahre. Dann hat man sich mit den meisten Sachen schon mal irgendwie in irgendeiner Form beschäftigt, mit manchen Sachen mehr, mit manchen Sachen weniger. In den meisten Fällen kommt direkt mit 18 der Versicherungsvertreter der Eltern um die Ecke und erklärt einen irgendwie über Versicherungen auf. Das ist gut und schön, alles, was man an Wissen irgendwie mitbekommt, sollte man auch mitnehmen, ganz klar. Heißt aber noch nicht, dass ich jetzt weiß, wie ich eine Steuererklärung mache, ob ich sie brauche, wann ich sie brauche, ob ich sie überhaupt machen muss. Deswegen weiß ich immer noch nicht, vielleicht, wie ich mit Geld in Beziehungen umgehe, worauf ich bei einem Mietvertrag im Speziellen achten sollte. Das heißt, auch mit Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind Lücken da, die zu füllen gelten. Und wie gesagt, ich habe versucht, mit meinem Buch so viele Bereiche wie möglich abzudecken. Und so können auch Ältere, sage ich mal, davon auf jeden Fall Wissen mitnehmen. Interessant beispielsweise aber auch für Eltern, die jetzt vielleicht immer noch gewisse Lücken haben und nicht wissen, wie sie gewisse Themen an ihre Kinder vermitteln sollen. Da können sie sich auch gute Hinweise, gute Tipps erlesen, die sie dann weitergeben können. Das Gleiche gilt natürlich auch für Lehrer.
So könnte man dann auch sagen, es geht natürlich nicht nur um Börse, das ist natürlich auch ein Teil davon, aber dass man auch als Erwachsener, als junger Erwachsener einfach eine gesunde Beziehung zum Geld aufbaut. Es ist ja, ich meine, wir leben in Deutschland, ja, bei uns ist das alles noch immer ein bisschen konservativer, wenn man natürlich nach Amerika schaut, da spricht man über Geld, hey, was verdienst du, ja, kein Problem, das erzähle ich dir. Wir wissen ja, dass es bei uns nicht so ist. Absolut. Und das vielleicht auch, ja, aus diesen alten Sprichwörtern, die wir vielleicht noch von unseren Eltern, Großeltern gehört haben, ja, das Geld, ja, immer vielleicht so was ist, was so ein bisschen, man spricht nicht drüber und man hat vielleicht auch nicht ganz so das beste Verhältnis dann dazu, weil es noch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen negativ behaftet einfach ist, ne?
Genau. Also das Musterbeispiel ist ja Einkommen. Wer spricht schon wirklich, was auf dem Gehaltszettel steht?
Vollkommen richtig, ja.
Es gibt ganz, ganz wenige, die jetzt versuchen, damit aufzuräumen. Kann man jetzt davon halten, was man möchte. In anderen Bereichen ist es zum Glück nicht ganz so extrem, aber für die wenigsten, wenn wir uns jetzt kennenlernen, wir würden ja nicht darüber sprechen, was zahlst du an Miete, was zahle ich an Miete oder hast du vielleicht Schulden? Das ist ja auch so ein Tabuthema.
Niemand spricht.
Oder Schulden beispielsweise. Ja. Gerade Schulden ist ja teilweise noch wichtiger, weil die einen wirklich des Lebens, sämtlichen Lebensstandard nehmen können. Und wenn man da nicht rechtzeitig angeht, kann man sich so viele Jahre verbocken, wo man wirklich Probleme bekommt, wenn man da nicht wirklich gleich das Problem anpackt. Ne? Und da sollte man viel öfters drüber reden, weil man, glaube ich, so viele Schicksale sich so ersparen könnte.
Ja. Ja, ich glaube, beim Thema Schulden, da wissen gerade viele in meinem Alter jetzt mit so Kauf auf Rechnung und so, nicht so richtig, das kenne ich immer aus meinem Freundeskreis. Meine Freundinnen bestellen sehr viel und dann haben sie immer ihre Klarna-Schulden. Genau.
Schöne Grüße an die.
Ja, ich glaube, die wissen aber alle auch gar nicht so richtig, dass sie sich damit schon so ein bisschen so schwere Steine so in die Zukunft legen.
Es ist halt ein sehr bequemes Thema, dieses Buy Now, Pay Later-Thema für die Zuhörer, die es nicht wissen, wenn man online shoppt, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt noch nicht zahlen, sondern wir schieben es mal zu einem der Anbieter wie Klarna. Ich bekomme gleich meine neuen Schuhe und meine T-Shirts zugeschickt, zahlen irgendwann in der Zukunft.
Oder auf Raten.
Genau. So, aber es ist ja nichts anderes als ein Kredit und dessen sind sich die meisten nicht bewusst. Ich verschiebe einfach nur die Rechnung auf wann anders. Ist für viele bequem, weil sie haben sofort ihre Konsumgüterstände, sind happy damit, toll, sie können was Neues anziehen. Die Raten sind meistens auch wirklich extrem lang ausgedehnt, so dass ich vielleicht am Anfang nur 10, 20 Euro zu tilgen habe. Das funktioniert auch am Anfang. 10, 20 Euro können sich die meisten irgendwie aus dem Ärmel schütteln, aber da irgendwann setzt ein Gewöhnungseffekt ein. Ich habe, wenn ich das erste Mal habe ich das Gefühl, toll, das läuft, ganz entspannt, die 10 Euro merke ich nicht. So, das häuft sich an, ich mache es wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann habe ich so einen Berg angehäuft, dass ich dann schon irgendwann Probleme bekomme. Mhm. Sei es, ich verliere meinen Minijob, sei es, ich habe andere höhere Ausgaben und kann die Rate nicht tilgen. Dann wird es schnell unbequem. dann kommen Inkassobüros und ja, die Spirale
dreht sich hier. Ja, genau.
Absolut.
Ich glaube, so um das zu verhindern, werben ja viele auf TikTok immer so mit so Online-Tools zum Budgeting, wo du dann eben dein Konto oder so eingibst und dann wird dir mal gezeigt, ich gebe so und so viel für Lebensmittel oder für sonst was aus. Findest du sowas sinnvoll? Weil man gibt ja schon so sehr viele Datenpreise. Da habe ich immer Angst, dass dann irgendwie so missbraucht wird oder so. Gab es ja öfter mal so Skandale.
Also ein Budget zu erstellen ist absolut essentiell, egal in welchem Alter. Also Budget zu erstellen ist immer essentiell. Wie schauen meine aktuellen Finanzen aus und welchen Plan habe ich für die Zukunft, so dass ich immer im Blick habe, wie ich für was wie viel ausgeben kann. Jetzt hast du angesprochen, bezüglich der Budget-Apps gibt es schöne Tools. Ich benutze selber persönlich hin und wieder mal eins. Gibt es jetzt, ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt Dutzende Apps. Haushaltsplaner oder Finanzguru ist, glaube ich, aktuell so mit der bekannteste. Sind super Sachen. Thema Datenschutz, ja. Ich sag's mal so, diese Apps arbeiten auf aktuellen Standards. Datenschutz ist mit ihrer höchste Priorität, kann natürlich aber dennoch zu Lecks kommen. Bei jedem kann es zu Lecks kommen. Siehe Facebook, siehe Amazon. Auch die wurden mal gehackt, es sind Benutzerdaten preisgegeben worden. Ganz ausschließen kann man es nicht. Aber man kann es natürlich auch einfach manuell händisch machen, sei es mit Excel oder noch ganz klassisch auf Papier, ist auch kein Problem. Da muss man sich halt noch natürlich selber dann den Taschenrechner zur Hand nehmen. Wichtig ist bloß auch nur, sich Gedanken über die Finanzen zu machen, ob es über eine App ist, ob es über Excel ist, ob es per Blog ist, völlig egal. Hauptsache, man macht sich einfach die Gedanken dazu.
Was würdest du dann mir oder so Leuten, die so frisch ins Berufsleben reinstarten, dann so raten? Wie viel sollte man dann so für Altersvorsorge zum Beispiel zurücklegen? Mhm. Oder wie tust du jetzt selber dein Geld jetzt aktuell, wenn du schon so mittendrin bist im Beruf, für deine Altersvorsorge sparen oder investieren?
Ja, also es gibt viele verschiedene Ansätze, im Budget zu erstellen. Es gibt immer solche Daumenformeln, Daumenregeln, sage ich mal. Die bekannteste ist die 50-30-20-Regel. 50% für all das Notwendige, Miete, Lebensmittel etc. 30% für Spaß und 20% zum Investieren. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sollte es auch nicht sein. Gerade in der aktuellen Situation rund um Immobilien muss man die Prozente leider ein bisschen verschieben. Da wird es mit 50% Miete und Lebensmittel oft sehr eng und sehr knapp. Wichtig ist nur dabei, dass man auf jeden Fall mindestens 10-15% Investmentquote haben sollte, um wirklich langfristig dabei zu bleiben, um auch fürs Alter gut vorzusorgen.
Ja, ich muss sagen, so dieses Thema mit Rente beschäftigt schon viele jetzt in meinem Freundeskreis oder in meinem ganzen Umfeld schon sehr, weil da hat man halt schon Angst davor als junger Mensch, dass man dann später so quasi ohne alles dasteht. Was hättest du da so als Tipp oder so, um einen so zu beruhigen quasi, wenn man das kann?
Beruhigen ist schwierig, weil ich schon auch sehr kritisch gegenüber unserem staatlichen Rentensystem stehe. Zweifelsohne wird es echt Kollaps geben, sofern nicht Reformen kommen. Mhm. Kommen Reformen, weiß keiner, wie diese aussehen, ob sie jetzt auf unser Alter gesehen von Vorteil sind oder ob sich die Probleme einfach nur verschieben. Fakt ist, ich persönlich würde mich nicht drauf verlassen. Ich gehe persönlich immer von dem aus, ich bekomme einfach gar keine staatliche Rente und muss mich um alles kümmern. Wenn dann doch irgendwie irgendwas kommt, freue ich mich darüber und nehme es als Zubrot. Aber so gestalte ich persönlich meine Investmentplanung, meine Altersvorsorge. Das ist jetzt zwar ein bisschen dramatisch, es ist natürlich schon wahrscheinlich, dass das irgendwas an gesetzlicher Rente hängen bleiben wird, aber man muss sich schon, man muss der Tatsachen einfach ins Auge schauen, es wird nicht reichen und man muss selber vorsorgen, speziell in unserem Alter. Wer 40, 50 plus ist, da mag das noch irgendwie ausgehen, aber da muss ich leider doch ein bisschen Angst machen. Wir müssen was tun, sonst schaut es im Alter eng aus.
Wie machst du es dann persönlich? Also wie viel von deinem Gehalt oder so würdest du jetzt investieren? In Prozent oder so?
Also meine Investmentquote liegt so zwischen 20-30%. 18% sind fix und die restlichen mache ich, alles was quasi noch überbleibt am Ende des Monats, schiebe ich dann händisch noch Investments rein. Ich mache es ganz klassisch, tatsächlich auch über einen ETF-Sparplan. Das ist so mein größter Batzen. Da fließt das meiste rein. Was dann übrig bleibt, teilweise in Einzelaktien, teilweise stocke ich die ETFs auf. Habe zusätzlich noch in kleineren Beträgen noch Sparverträge, also Versicherungsprodukte, dann auch vorgebunden. Und spar auch in eine kleine Kapitalanlageimmobilie.
Ja, du hast es ja auch gerade schon, also ETF-Sparplan ist ja eigentlich das große Stichwort, gerade auch vielleicht bei Leuten, die ja während dem Studium jetzt nicht allzu viel Zeit haben, sich dann auch vielleicht mit Einzelaktien zu befassen, weil es natürlich schon wirklich ein Aufwand dann manchmal ist. Sei denn, man guckt regelmäßig Aktionär-TV und liest den Aktionär, da gibt es immer die besten Anlagetipps. Nein, aber worauf ich jetzt noch hinaus wollte, weil du es gerade gesagt hattest, man muss auch nicht davon ausgehen, ich denke mal, wir werden jetzt auch viele junge Zuschauer haben, dass wenn man nun mal eben vielleicht neben dem Studium dann einen Nebenjob macht, ja, und jetzt nicht, wer weiß, wie viel verdient, auch 10 oder 20 Euro, du hattest das, glaube ich, schon angesprochen, auch 10 oder 20 Euro im Monat in so einen ETF-Sparplan, das kann über die Jahre natürlich auch werden, immer mehr werden. Klar, sollte man dann schauen. Du hast es gerade gesagt, vielleicht so 10-20%, das wäre schon nicht schlecht. Aber trotzdem ist, glaube ich, auch so das Stichwort Kontinuität natürlich auch wichtig, ne? Dass man nun mal eben immer mit dran bleibt und dieses Ziel oder natürlich einfach diesen Sparplan, gut, am einfachsten ist, man macht sich natürlich seinen Dauerauftrag, das haben die meisten, dass man das nicht aus den Augen verhält, aus den Augen verliert, ne?
Genau. Also in der heutigen Zeit mit den aktuellen Brokern und Angeboten der Banken wird es uns ja wirklich auch echt bequem gemacht. Wir haben, wie du schon sagst, die Möglichkeit mit Sparplänen. Ich richte ihn einmal ein und sage, ich möchte jetzt in diesen ETF jeden Monat Summe X einsparen. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Wir müssen ihn laufen lassen und nur dafür sorgen, dass das Konto gedeckt ist im Endeffekt. Ja. Das ist eine wirklich schöne Sache. Das gleiche auch mit Versicherungsprodukten. Wenn man da an gut herangerät, ist ja das gleiche Prinzip. Man schließt den Vertrag ab. Es läuft Geld automatisch vom Konto rein und man sitzt die ganze Sache einfach aus. Kontinuität ist da eben der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben den Zinseszinseffekt, dürfte einigen, gerade unseren Zuschauern, natürlich ein Begriff sein. Unser Kapital wird verzinst und auf die erwirtschafteten Zinsen bekommen wir erneut Zinsen. Und dieser Effekt zahlt sich eben auf Zeit aus und nicht eben kurzfristig, sondern auf Jahrzehnte. Und da machen eben natürlich auch am Anfang kleinere Beträge schon einiges aus. Mhm. Und da ist auch wichtig, nicht nur kontinuierlich einzahlen, sondern auch kontinuierlich seine Finanzen im Blick haben, immer wieder zu schauen, passt meine Budgetierung, muss ich vielleicht meine Sparquote anpassen, verdiene ich mehr, muss ich natürlich mehr ansparen, verdiene ich weniger. Es muss ja alles irgendwie Hand und Fuß haben, sage ich mal. Ne?
Jeder macht immer mal Fehler so in seinem Leben, auch natürlich beim Finanziellen. Und hast du da irgendwie mal so einen krassen Fehler gemacht, aus dem du auch was gelernt hast oder mitgenommen hast, was du uns jetzt als Tipp weitergeben kannst in dem Buch?
Ja, also wie ich schon bereits erwähnt habe, ich bin ja zu dem ganzen Wirtschaftsbörsenthema gekommen, weil ich begeistert war, überall flackern Zahlen, man kann schnell Geld verdienen und so habe ich mich an die Börse hinbewegt und habe auch gedacht, ohne groß Wissen, naja, man könnte ja einmal mal versuchen, sogar noch ein bisschen mit Hebel einfach mal reingehen. Im besten Fall hat man in ein paar Minuten tatsächlich schon echt coole Rendite eingefahren. Ja, kann funktionieren, kann dann aber wirklich sehr schnell schief gehen. Das waren am Anfang, da war ich noch jünger, kleine Beträge, jetzt aus der jetzigen Perspektive kleine Beträge, für mich halt, also bei mir hat es damals aber wirklich dann wehgetan, weil das Geld wirklich mit einem Fingerschnipp im Endeffekt weg war. Und diese Entwicklung sieht man ja trotzdem auch aktuell ein bisschen mehr kommen, gerade jetzt mit dem ganzen Crypto-Trading, dieses ganze kurzfristige Gezocke. Es ist ja wieder aufgekommen, es ist da, es kann Spaß machen, es kann auch lohnenswert sein, ist es aber in den nächsten Fällen. Da muss man wirklich zur Vorsicht ermahnen, wer jetzt noch kein Finanzwissen hat, wer sich nicht tief in die Materie eingelesen hat und nicht weiß, was er tut, sollte von dieser kurzfristigen Zockerei, vor allem mit Hebel, erstmal Abstand nehmen und sich eher ums Langfristige kümmern, weil man, wer kein Wissen hat, für den ist es Glücksspiel und das ist kein Vermögensaufbau, das ist einfach Zockerei, Spielerei. kann ich auch ins Casino gehen.
Ja, ich finde, wie du schon sagst, das hat man so gerade auf Social Media Plattformen immer, man soll es in Krypto investieren oder eben diese Hebeltrades machen oder jetzt Mikrobusinesses aufbauen, dass man irgendwo in Dubai sich ein Auto kaufen kann oder so.
Ja. Also da muss man auch nochmal unterscheiden, Krypto ist nicht per se schlecht. Ja. Ich kann auch langfristig in Krypto anlegen, ist vielleicht als Depot bei Mischung auch gar nicht verkehrt.
Ich glaube, Sie meinen jetzt so ein bisschen diese Meme-Coin.
Ja, ja, absolut.
Wo man vorsichtig sein sollte.
Genau, aber die Meme-Coins und dieses schnelle Krypto-Gezocke, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige, bei denen es wirklich langfristig funktioniert, dass sie kurzfristig zocken. Mhm. Aber es ist nicht die Regel und ganz besonders nicht, wenn man keinerlei finanzielle Bildung hat, sich nicht mit dem Markt und deren ganzen Mechanismen auseinandergesetzt hat, dann ist es faktisch nicht möglich, dass man auf kurz oder lang da wirklich damit Geld macht. Ja.
Wie wir jetzt vorhin mit dem Tweet auch gesehen, wie du so auf die Grundidee gekommen bist, jetzt so ein Buch zu schreiben. Was unterscheidet denn dein Buch genau jetzt zu den anderen? Weil es gibt ja schon alle möglichen Bücher jetzt auf dem Markt, zu ETFs und sowas.
Genau. Also wie du dann sagst, die Bandbreite an Finanzratgebern ist relativ groß. Der große Unterschied ist aber, dass die anderen Bücher meistens nur Teilbereiche abdecken, sei es ein reines Buch über ETFs oder ein reines Buch über Steuern, Versicherungen etc. Wenn die meisten jungen Leute, die aus der Schule kommen, haben wirklich umfassende, große Lücken in ihrer finanziellen Bildung und ich versuche so viel wie möglich mit diesem Buch abzudecken. Deswegen ist das Buch in sehr viele Teilbereiche untergliedert, um ja wirklich sämtliche Lücken zu füllen. Angefangen von den Grundlagen, um wirklich auch jeden einmal abzuholen, wie man mit Geld umzugehen hat, wie man ein Budget so erstellt. Dann, welche Versicherungen brauche ich denn wirklich? Viele überversichern sich. Was ist wirklich essentiell? Dann geht's weiter mit Geldanlage. Natürlich Altersvorsorge. Wie ich Mietverträge oder im Allgemeinen mit Immobilien umzugehen habe, Berufsstart, worauf soll ich achten, wenn ich mich bewerbe oder wenn dann der Arbeitsvertrag schließlich auf dem Tisch liegt. Weiterhin zu später Krankenvorsorge, Testamenten, Umgang mit Geld in Beziehungen, Steuern natürlich auch. Also du merkst, sämtliche Bereiche versuche ich so viel wie möglich zu vermitteln, um einfach einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, ja, wie der Titel tatsächlich auch schon sagt, ja.
Ich muss sagen, das hat mir persönlich aber auch echt gut gefallen, dass es eben nicht nur ein Fachbuch zu einem Thema ist, dass es jetzt, keine Ahnung, 300 Seiten nur um ETFs geht, sondern dass ich so zu jedem Thema so ein bisschen was gelernt habe, aber auch schon gut erklärt eben, jetzt in nicht so schwerer Sprache. Was ist denn dein Lieblingskapitel dann gewesen und warum?
Also man hat ja schon rausgehört, dass ich mich sehr gern und sehr oft und sehr viel mit Börse beschäftige. Große Überraschung, wer hätte es gedacht. Entsprechend ist natürlich alles, was jetzt rund Geldanlage angeht, schon mein Lieblingskapitel, muss ich ganz deutlich so sagen. Andererseits, wie ich auch schon erwähnt habe, habe ich ja lange Zeit auch im Versicherungsbereich gearbeitet, ist mir natürlich auch ein Anliegen, zu sagen oder zu schreiben, besser gesagt, was wirklich wichtig ist, was man braucht, weil gerade für Versicherungen vieles so ein gähnend langweiliges Thema ist und dabei ist es gar nicht so schlimm. Man braucht gar nicht so viel und die Produkte, die man braucht, sind auch wirklich eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen und ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut und verständlich rübergebracht.
Damit das, man du. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, wie gesagt, ich
habe es ja gelesen, ich finde es sehr gut strukturiert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein favorisiertes Kapitel, ich habe es mir gerade nochmal geschaut, hier zur Seite 249, Investitionen in Bildung, dein Weg zum Erfolg. Ja, das finde ich, muss ich sagen, sehr interessant. Du gehst dann darauf ein, Studium, Ausbildung etc. Und dann natürlich auch mit eigenen Investment-Tipps, wie kann ich mein Geld dann eben am besten anlegen. Ja. Und klar, wir machen hier beim Aktionär natürlich hauptsächlich Börse und Trading, keine Frage. Trotzdem ist es wirklich ein ganz, ganz toller Rundumblick, muss man dann auch einfach sagen. Ne?
Vielen Dank.
Ja, ich fand auch eben, dass es so einzelne Kapitel eben zu jedem Thema gab, fand ich echt gut. Mein Lieblingskapitel war aber tatsächlich, glaube ich, das zur Altersvorsorge, weil ich da einfach ein bisschen Angst hatte davor und so. Und das ist schön, dass du das dann so erklärst, mal was kann man da machen, wie sieht es überhaupt aus, was gibt's schon und so.
Genau.
Genau. Super. Was wären denn so deine ersten drei Schritte, was du jetzt Leuten wie mir, die jetzt frisch aus der Schule sind, empfehlen würdest, was man jetzt anfangen soll für sein finanzielles Leben?
Sehr gute Frage. Ich würde anfangen mit einem Budget. Das Thema hatten wir ja auch schon bereits. wie ist jetzt mein Plan? Wo kommt Geld her? Ist es von den Eltern? Ist es BAföG? Ist es vielleicht ein Minijob? Ist es eine Kombination aus allen genannten? Mhm. Wohin geht das Geld? Was kostet mich das WG-Zimmer oder die Wohnung? Was gebe ich durchschnittlich für Lebensmittel aus? Einfach, um schon mal abzustecken, haut es irgendwie überhaupt hin, was ich verdiene und was ich ausgebe? Und wenn nein, wo sollte ich ansetzen, was kann ich anpassen? Da geht es dann einfach darum, das rauszustreichen im Endeffekt, was überflüssig ist. Und im besten Fall natürlich auch noch einen kleinen Puffer, eben die eben genannten 10-20% fürs Investieren. Schritt 2 ist dann das Investieren. Wie gesagt, in meinem Buch findet man gute Hinweise, wie man das Thema angehen sollte, speziell über ETFs etc. Da ist eben, wie auch schon erwähnt, das Wichtigste einfach anfangen. Nehmt den Ratgeber, nehmt eure Tipps heraus und fangt an. Es ist wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Und im dritten Schritt, wiederholen. Repeat Nummer 1 und 2. Fortlaufend nachschauen, passt mein Budget, hat sich irgendwas geändert an meinen Einkünften, an meinen Ausgaben, und immer wieder die Investments checken, ist es noch aktuell, passt meine Sparquote, sollte ich vielleicht ein anderes Produkt switchen, genau.
Ja, ich finde, das sind schon mal gute Tipps und auch einfach, da kann man eben auch mit niedrigem Budget, wie du vorhin gesagt hast, schon mal gut damit starten, jetzt als Student oder als Auszubildender. Und die Welt ist ja jetzt dauernd im Wandel. Wenn du jetzt in einem oder zwei Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren dein Buch nochmal schreiben würdest, denkst du, du würdest es dann genauso schreiben? Oder was ändert sich wahrscheinlich bis dahin, was du anders schreiben würdest?
Dann gibt es gar keine Rente mehr. Das ist zumindest schon mal fix.
Genau, dann haben wir zumindest Erkenntnisse, was dieses Thema angeht. Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt tatsächlich auch genannt hätte. Ich glaube, dass es in 10 Jahren mit der gesetzlichen Rente anders aussehen wird. Entweder spitzt sich die Lage noch weiter zu. Gerade die Lage für uns jüngeren Menschen ist dann entweder noch kritischer, oder aber es kam endlich mal zu Reformen und haben dann zumindest eine etwas bessere Einschätzung, wie es aussehen könnte, wenn wir dann mal 67 oder 70 oder vielleicht älter sind zum Beginn der Rente. So grundlegend vom Aufbau würde ich es auf jeden Fall beibehalten, weil, wie eben erwähnt, ich finde es wichtig, so viele Bereiche wie möglich abzudecken, weil all das, was ich genannt habe, kommt nun mal in den allermeisten Schulen, in den allermeisten Wirtschaftsunterrichten zu kurz, und ich möchte einfach so viele Lücken wie möglich versuchen zu füllen, und ja, natürlich, Technologie geht weiter, gerade KI, Stichwort KI, wird sich viel tun, KI wird sich auch immer mehr auf die Finanzwelt ausüben. Da könne die Welt in 10 Jahren tatsächlich ein bisschen anders aussehen, aber in dem Fall hoffentlich nicht zu unserem Nachteil.
Nee, das hoffen wir auch nicht. Wir sind gespannt, wie das Ganze, glaube ich, ausgehen wird. Hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ich fand es sehr schön, dass ich das Buch lesen durfte. Und ja, ich finde es toll einfach, dass du es geschrieben hast, gerade für so junge Menschen und sowas.
Freut mich.
Ja, ich kann der Lisa dann zustimmen. Es ist interessant, es ist schön strukturiert. Wir haben das Inhaltsverzeichnis natürlich am Anfang schon gesehen. Wir können es dir auch gerne nochmal zeigen. Es ist wirklich für jedermann. Es ist wirklich eine ganze Menge dabei. Und ich muss sagen, hast du wirklich gut hinbekommen, Timo.
Vielen Dank.
Freut mich sehr. Dann bedanke ich mich für das Gespräch heute. Lisa, ich freue mich sehr. Oder wir freuen uns, glaube ich, dass du... Nee, ich glaube nicht, wir wissen. Wir freuen uns, dass du heute da gewesen bist. Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann nochmal in der Zukunft beim Aktionär. Das würde uns freuen. Und liebe Zuschauer, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen auch gefallen hat. Das Buch Der Finanzratgeber für den Start ins Leben. Das Ganze finden Sie natürlich beim Börsenbuchverlag. Natürlich wie immer bei YouTube in der Videobeschreibung. Alle Informationen dazu. Und wir werden in der Zukunft noch ein bisschen was auf Social Media zum Buch natürlich auch nochmal posten. Wir sehen dich, Timo, bestimmt dann auch nochmal zum Buch. Und dann kann ich nur sagen, schön, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank. Gerne. Und liebe Zuschauer, wie immer freuen wir uns, dass Sie zugeschaut haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.